Da sind wir mit dem Podcast Interview aus dem Gefängnis. Heute bei mir zu Gast Tinka Lazarevic. Hallo Tinka.
Hallo Duri.
Du bist bei mir ja seit etwa 4 Monaten als Anwältin.
Ja.
Du hast dich nach der Anwaltsprüfung entschieden, nicht auf die Anwaltsseite zu gehen. Du warst in einem grösseren Unternehmen und auf der Behörde und jetzt hast du gefunden, im hohen Alter, das stimmt gar nicht, in der Mitte von deinem Arbeitsleben hast du noch beschlossen, die Anwaltsseite auch noch auszuprobieren.
Ja, also das ist schon mal eine Frechheit, mich im hohen Alter ansprechen, aber gut, du hast noch rechtzeitig korrigiert. Aber ja, es hat mich jetzt doch einmal noch Wunder genommen, wie ist es, um als Anwältin zu arbeiten.
Wie ist der Gesinnungswandel gekommen? Man muss vielleicht sagen, wir sind zusammen die Anwaltsprüfung und ich habe dir immer gesagt, hey komm, also wenn man schon den Titel macht, dann muss man doch das auch mal ausprobieren und du hast immer wie ein Mann gesagt, nein, 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 wie das so deine Art ist.
So frech. Ja, der Sinneswandel ist gekommen, dass ich letzten Sommer bei der Kespa angefangen und gleichzeitig habe ich dann im den Frühling bin ich aufs Land gezügelt, wo durch meinen Arbeitsweg extrem weit geworden ist. Plus habe ich auch gemerkt bei der Kespa, dass das Gebiet sehr, sehr eingeschränkt ist. Also dass die Vielseitigkeit, die ich früher hatte, dass die halt recht weg war. Und darum mit diesen zwei Komponenten habe ich dann gefunden, Arbeitsweg plus das Gebiet eingeschränkt. Ich probiere es jetzt doch als Anwalt.
Eben, ich habe dann die Stelle ausgeschrieben, du hast das gesehen und hast dann gefunden, du packst die Chance beim Schopf.
Genau. Und es hat geklappt.
Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wieso bist denn du überhaupt Anwältin geworden, wenn du nachher nicht hast wollen als Anwältin arbeiten?
Das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Erstens gibt es Tausende von Juristen. Und für mich war eigentlich klar, dass meine Ausbildung in dieser Hinsicht wirklich erst abgeschlossen ist, wenn ich das Anwaltspatent habe. Weil es gehört einfach dazu für mich. Punkt.
Und jetzt bist du ja gerade in einer forensisch tätigen Anwaltskanzlei eingestiegen. Du hast während dem Studium du Praktika gemacht bei grösseren Wirtschaftskanzleien. Magst du dich noch an die Zeit zurückerinnern? Also die Arbeit da ist ja ganz anders als...
Es ist komplett anders. Ich meine, bei dieser Wirtschaftskanzlei bin ich eigentlich im Hintergrund gewesen. Ich hatte keinen Kontakt gehabt, direkt zu den Mandanten. Ich habe eigentlich für die Anwälte direkt geschafft. Und da ist es ganz anders. Ich bin da die ganze Zeit am Telefon mit Leuten, mit in irgendeiner Behörde, mit dem Staatsanwalt, wieder mit den Klienten. Ich gehe ins Gefängnis. Also es ist extrem vielseitig.
Und der direkte Kontakt zu den Klienten?
Den finde ich super.
Find ich super.
Ich habe extrem gerne mit Leuten direkt zu tun, bei all meinen Tätigkeiten bis jetzt.
Und jetzt da im Strafrecht, das ist ja auch ein Bereich, wo du bis jetzt nicht tätig gewesen bist. Wie ist jetzt das gewesen, quasi nochmal in ein Gebiet sich reinzukämpfen, wo man jetzt die letzten 20 Jahre nichts damit zu tun hat?
Ich weiss ja noch eigentlich schon noch, was ich etwa an der Uni hatte und an der Anwaltsprüfung, aber es ist doch schon eine Weile her. Ich kram so langsam wieder aus dem letzten Eck in meinem Hirn hervor. Habe mir natürlich auch, wo ich wusste, dass ich hierher komme, habe ich auch entsprechende Bücher nochmal gelesen. Aber in dem Moment, wo man mal drin ist, erst dann merkt man eigentlich, auf was es drauf ankommt. Also das Theoriewissen, das ich eigentlich habe und wieder mir angeeignet habe, nützt schon, aber ja, es ist jeden Fall wieder ein spezieller Moment für mich, es ist alles neu für mich und aufregend, also allein schon angefangen bei einem Gefängnisbesuch, wo ich noch nie vorher hatte, oder?
Wie hast du denn gerade das jetzt erlebt?
Ja, das ist natürlich sehr aufregend, oder? Quasi zuerst kommst du vor das geschlossene Tor dort, dann musste ich auf den Dolmetscher warten, dann musste ich dort ausweisen.
Ja, zuerst musst du den Eingang finden.
Bis ich den Eingang gefunden habe beim Bezirksgefängnis Zürich, das war ja schon aufregend gewesen. Zum Glück bin ich etwa schon eine halbe Stunde vorher dort gewesen, vor lauter Sorge, dass ich es nicht finde.
Gut, nein, ist aber der Ausweis nicht dabei.
Dann einmal habe ich den Ausweis nicht gehabt, weil ich dachte, ja, steht ja auf der Einladung, oder? Dann konnte ich wieder nach Hause gehen mal. Aber ja, es ist einfach schon sehr speziell. Und was mich auch immer wieder beeindruckt hat, ist, dass die Leute dort sehr freundlich sind, wenn man mit den Leuten zu tun hat dort. Also es ist nicht irgendwie so der Eindruck, ja, die bösen Gefängniswärter und Polizisten, sondern Ja, es ist so, wie wenn man so auf sich im Sekretariat anmeldet, ich komme jetzt auf Besuch, oder? Dann sagen sie, ja, da können Sie das und das, oder? Und speziell ist halt dann in diesem kleinen Räumchen, oder?
Eben, das ist ja schon, muss man sagen, das ist ja. 1,5 auf 2 Meter, vielleicht ja, ja. 2,5 Meter, also ja, das ist ja. Krass.
Und wir sind dann das Dritte gewesen, zuerst mal, ich mit dem Dolmetscher plus mein Mandant. Und es ist schon speziell, weil eben, es ist einfach ein Raum mit, ohne Bilder, ohne nichts und mit einer Trennscheibe aus Plexiglas. Ja.
Wobei, man muss sagen, also du redest jetzt vom Bezirksgefängnis Zürich.
Das ist jetzt Zürich,
ja. Eben, also die Plexiglasscheibe, das ist einfach so ein Plexiglasständer, wo man kann aufheben und hin und her schieben. Ja. Und das ist nicht eine Scheibe, eine Trennscheibe. Wie
nein, aber zum Beispiel Bezirksgefängnis Pfäffiken, dort hat es eine fixe Scheibe.
Ah, haben Sie eine Scheibe eingebaut?
Dort hat es eine Scheibe, ja. Weil ich gebe immer meinen Mandanten am Anfang mein Kärtchen. Das konnte ich natürlich nicht machen, können, weil einfach eine Scheibe dort ist. Also.
Und wie hast du die ersten Einvernahmen so erlebt?
Ja, die Einvernahmen waren mir sehr vertraut, weil ich ja mal das Praktikum gemacht habe bei der Staatsanwaltschaft und das noch in sehr guter Erinnerung hatte. Es ist... sie gehen meistens sehr, sehr lang, auch wenn man im Voraus denkt, das ist eine kurze Sache, macht es zack, bumm, und dann ist man 2-3 Stunden an dieser Einvernahme. Ich mache mir auch immer Notizen dazu, also die Zeit geht extrem schnell vorbei, auch wenn es 3 Stunden geht.
Und ich glaube, das gilt für die Arbeit allgemein. Also man kommt ja am Morgen, hat irgendeinen Tagesplan und dann wird man einfach überrollt von der Tagesaktualität und mit Mühe und Not hat man noch ein Zipfeli von der Tagesplanung, wo man erledigen kann.
Das ist ja so. Also ich komme morgen und dann irgendwann macht zack, ist Mittag und ich denke, oh nein, ich habe das, das und das noch geplant. Und dann mache ich am Nachmittag etwas, dann kommen Telefone rein, Sachen, die dringend sind und es ist oftmals Abend und man denkt, oh mein Gott, was habe ich alles nicht erledigt? Ja, aber dadurch ist auch der Tag spannend. Also die Zeit geht so schnell rum. Unglaublich.
Und wie gehst du mit dieser Flut an neuen Informationen um? Es ist ja mal wie ein Meteoriteneinschlag. Also kaum hat man das Telefon aufgehängt, läutet das Nächste und man muss parallel quasi fast schon telefonieren, aufschreiben.
Ja, sagen wir es so, es gibt Tage, wo wirklich wie ein Meteoriteneinschlag sind, wo ich 10, 15 Telefone habe am Nachmittag. Und dann ist es wirklich, ja, da muss man einfach wirklich ganz schnell das Zeug aufschreiben, notieren, dass man nicht etwas vergisst. Dann gibt es aber auch wieder Neumittag, wo nicht ganz so krass sind. Also es ist unterschiedlich. Aber ja, wie damit umgehen, genug schlafen, dass ich einfach am nächsten Tag wieder fit bin. Also ich gehe sehr früh ins Bett. Weil ich einfach so erschlagen bin am Ende des Tages. Also ich komme immer nach Hause und bin nicht mehr wahnsinnig aktiv, so wie ich sonst eigentlich bin. Ich bin sonst sehr ein aktiver Freizeitmensch, aber es klappt nicht mehr so wirklich, seit ich da bin.
Und wie empfindest du den Job von der Thematik her? Ist das eine Belastung, die du heimtragst, oder?
Ganz am Anfang, der ersten Monat, hatte ich ein paar Strafrechtssachen, wo mir so ein bisschen durch den Kopf sind, wo ich gefunden, einfach weil es mich bewegen, die Schicksale, die diese Leute haben. Aber inzwischen nein, ich kann eigentlich recht gut abschliessen. Man gewöhnt sich daran relativ schnell. Und was natürlich auch da lässig ist, neben Strafrecht habe ich auch ganz andere Sachen. Also ich habe Markenrecht jetzt, ich habe ein Vertragswerk, das ich zusammenstelle. Es sind so viele unterschiedliche Sachen und das finde ich sehr spannend.
Also du würdest sagen, Breite macht es für dich aus?
Ja, total. Also wenn ich jetzt nur Strafrecht hätte...
Weißt du, nur Strafrecht ist ja auch ein unglaublich weites Feld.
Auch das ist ja schon ein weites Feld. Aber ich habe halt auch gerne Zivilrecht halt.
Gut, ich glaube, ich weiss, was du meinst. Du meinst so die kleinen, abgrenzten Sachen. Der Arbeitsrecht-Case, das Mietrechtssache.
Genau.
Das sind ja so kleine Sachen, die man dann auch relativ zeitnah erledigen kann. Und Straffälle, das geht ja einmal mehrere Jahre.
Ja, ja. Ich habe halt schon gerne so ganz viele verschiedene Sachen. Also am liebsten, wenn ich 5 verschiedene Themen am Tag habe. Und das habe ich halt da recht häufig. Gewollt oder ungewollt, dass ich mit x Sachen konfrontiert werden.
Jetzt eben 4 Monate bist du da. Was war so das einschneidendste Erlebnis? Gibt es da etwas?
Einschneidendste?
Oder das Rührendste oder das Bewegendste. Also man muss ja sagen, du bist ja dann quasi auch mit einem heavy Fall dann relativ zeitnah, ist ja dich angetragen worden.
Ja, so.
Es geht dort um einen Kriegstraumatisierten,
ja, also
der in der Welt nicht zurechtkommt. Der
macht mich auch so ein bisschen ratlos, weil das ist wirklich eine Person, die sehr viel erlebt hat, extreme posttraumatische Belastungsstörungen durch x Vorfälle, also einer davon würde schon lange, aber er hat etwa 10 so Vorfälle, also wirklich krass. Und da überlege ich mir den Schutz, tut mir dann einfach sehr leid um diese Person, weil ich merke, der ist da als Flüchtling, aber der ist jetzt, ich denke, was ist er, 35, und ich frage mich, wie sieht dem sein Leben in Zukunft aus? Ich meine, das eine Delikt, das er begangen hat, Drohung, das ist jetzt insofern nicht so massiv, aber es wird jetzt ein riesen Rattenschwanz hat es dadurch. Es werden Gutachter erstellt, die ein ganz düsteres Bild von seiner Psyche ergeben. Also nicht in dem Sinn, dass er, am Bösen wäre. Aber einfach, was der alles erlebt hat. Es ist halt doch ein Stück weit Gefahr, dass eines Tages könnte etwas passieren, obwohl noch nie etwas passiert ist in dem Sinn. Mhm. Aber man kann ihm wegen dem ja nicht das Leben lang jetzt einfach sagen, wir sperren ihn weg.
Ja, ja. Aber eben, da kämpft man gegen die Sicherheitsgesellschaft.
Das also ist
die Staatsanwaltschaft so. Hat natürlich Angst, so jemanden rauszulassen, weil wenn etwas passiert, dann sagen alle, ja, wie haben wir noch können.
Ja.
Und jetzt macht man Gutachten nach der Wahrscheinlichkeit. Und eben, ja. Also ich finde so...
Also absolute Sicherheit hat man nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber für uns als Verteidigung ist doch dann so immer unangenehm, weil man kämpft so gegen Windmühlen. Oder man kämpft gegen Systeme, die einfach auf Sicherheit ausgelegt sind, der Zeitgeist, keine Fehler machen.
Ja, die Leute wollen am liebsten absolute Sicherheit, aber dann müssen wir eigentlich jeden, der mal eine Drohung ausgesprochen hat, müssen wir alle wegsperren, weil
wir müssen die Menschheit abschaffen, dann haben wir 100%
Sicherheit. Ja, oder absolut ein totalitäres System, wo man absolut überwacht ist, wo 100 Kameras sind in jedem Raum und jede Bewegung von dir könnt kontrollieren, und das ist einfach nicht möglich.
Ja, nein,
das und auch ist nicht
ja
erwünscht.
Nein, eben, das ist ja sicher nicht erwünscht.
Nein.
Ja. Ja, ja. Nein, aber ich sage nur, das ist gerade so ein Fall, darum spreche ich es an, wo eben sehr belastend ist auf Anwaltsseite, weil es so ein Kampf gegen Windmühlen ist, und gleichzeitig hat man einen Klient, der ihm auch leid tut, aber man weiss, der braucht Hilfe.
Ja.
Und Strafrecht ist einfach das falsche Instrumentarium.
Das ist ja so. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also nächste Woche habe ich nochmal Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft, und dann schauen wir mal, was dort entschieden wird.
Wie bist du denn umgegangen mit der Kindsentführung? Das ist auch noch ein Mandat, das du betreust.
Ja, da bin ich ein bisschen erschrocken, wie die Behörden nichts machen. Also da hat ein Vater der Mutter das Kind quasi weggenommen, aber nicht weit weg. Also die wohnen nur 10 Kilometer auseinander oder 15. Und ich habe eine Strafanzeige gemacht wegen Zug von Mündigen, worauf die Staatsanwältin ihnen sie mal verlauten lassen hat, ja, sie, die Mutter wüsste, wo das Kind sei, und sei ja nur 10 Kilometer. Ich bin dann sehr verschrocken, weil ich denke dann, ja, aber hallo, für was ist denn der Gesetzesartikel? Also, was bringt denn die Strafnorm? Weil für die Mutter ist das Resultat das gleiche gewesen. Sie hat das Kind etwa 10 Tage nicht mehr gesehen. Wir haben dann nicht über das Cash-Verfahren dann lösen, dass sie wieder die Obhut zur Hälfte hat und das auch klappt. Und darum habe ich dann das Strafverfahren ad acta gelegt, weil ich gefunden habe, wir müssen nicht an verschiedenen Fronten kämpfen. Es geht ja vor allem darum, dass sie das Kind wieder sieht, und das klappt jetzt zum Glück.
Mhm. Ja, das habe ich auch ganz eine spezielle Einstellung gefunden, dass man sagt, die Distanz ist nicht weit, also ergo ist nicht strafbar. Also das ist ja eine völlige Verkennung.
Ja, also das habe ich sehr komisch gefunden. Und was natürlich brutal ist in dem Moment, die Mutter hat das Kind, eben, es ist bis fast 10 Tage gegangen.
Man muss vielleicht noch sagen, es ist ein Kleinkind.
Ein zweijähriges Kind.
Wo auch das Kind überhaupt nicht versteht, wenn die Mami auf einmal weg ist, wo die Hauptbezugsperson war. Ja. Also das ist vor allem für das Kind sehr gefährlich.
Und das Problem ist, KESB ist keine Notfallbehörde. Das heisst, dort kann man nicht anrufen und die gehen dann morgen vorbei und klären das, sondern dann kriegt man mal einen Termin. Und ich habe glücklicherweise relativ schnell einen Termin gekriegt, nachdem ich dort eine Eingabe gemacht habe. Also 4 Tage später war das schon gewesen, die Verhandlung, und das hat dann auch geklappt nachher.
Ja, nein, dann muss man
aber
sagen,
bei der Polizei, die eigentlich Notfallbehörde wäre, dort kommt man, die haben dann gefunden, ja nein, also wenn das Cash-Verfahren eröffnet ist, machen sie nichts. Also die Mutter ist eigentlich, ja,
jetzt musst du mal
hilflos da gestanden.
Jetzt musst du mal vorstellen, du hättest keinen Anwalt.
Ja, und dann laufen natürlich für so Leute, also ich meine, es klingt vielleicht jetzt nicht so krass, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt das Kind 10 Tage nicht gesehen, aber für eine Mutter oder auch für einen Vater, die gehen durch die Hölle. Die sind, also die Frau, die Kindsmutter, die ist dann zu ihrer Familie heim, weil die nicht allein hat können in der Wohnung sein. Die hat jemanden gebraucht, der sie nonstop stützt, oder? Und sie hat dann noch Ferien gehabt, blöderweise. Das heisst, sie war immer daheim, sie hat keine richtige Ablenkung gehabt. Also das ist schon noch, das finde ich sehr heavy, dass man da nicht schneller eingreifen kann.
Du, ich bin auch baff. Und ich habe das auch nicht für möglich gehalten.
Aber gerade ja,
bei so Fällen ist sonst die Reaktion eine andere. Aber da siehst du, es ist so abhängig, auf was für einen Staatsanwalt du triffst. Mhm. Findet einer, das ist etwas, oder ist einer, der zu viele Fälle hat und alles abwehrt. Mhm. Heute haben wir auch mit so einem zu tun gehabt, wo vor 3 Monaten mal einen Ermittlungsauftrag an die Polizei geschickt hat und sich jetzt selber gefragt hat, oh, ist ja noch nicht so weit weg, ich lade der Polizei noch mal einen Monat Zeit. Mhm. Und dann gibt es andere, mhm, die daher sind und finden, es muss vorwärts gehen.
Ja.
Also da triffst du so auf unterschiedliche Typen.
Ja, und was ich auch lernen muss, ist, von meiner Seite ist eigentlich alles immer dringend, wenn es um meinen Mandant geht, der einfach mal in Untersuchungshaft ist und man nicht weiss, ja, hat er etwas wirklich gemacht? Eigentlich nein. Also man muss einmal davon ausgehen, dass es vielleicht eben nicht so ist. Und dann gibt es einmal eine Einvernahme in 4 Wochen, dann wird einmal wieder irgendwie eine nächste Zeugenverhandlung ist dann in 2 Monaten. Oder es geht alles unglaublich lang bis für die Person, oder? Und wahrscheinlich für die Gegenseite geht alles zu schnell, weil sie einfach gestresst sind und wahrscheinlich keine Zeit haben. Also, ja.
Ja gut, aber das ist natürlich, wenn man extensiv alle einsperrt, dann kann man auch nicht mehr mit wirklich Nachdruck an diesen Haftfällen arbeiten.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen strenger wäre und nur wirklich Leute in Haft nimmt, wo man muss sagen, da ist jetzt wirklich ein Risiko, dass die Strafverfolgung torpediert wird, mhm, und nicht einfach jeder Seich einsperrt, mhm, dann könnte man auch in diesen Haftfällen wirklich mit Nachdruck zeitnah, was ja für die Wagensfindung sowieso besser wäre, mhm, vorwärts zu arbeiten. Aber wenn natürlich alle einsperrst, ja gut, dann sind ja alles Haftfälle und dann geht es einfach nicht, mhm, vorwärts.
Mhm. Ja.
Also es ist doch erstaunlich, wie schnell man in der Schweiz in Haft kommt.
Das ist ja so.
Hättest du das gedacht, bevor du angefangen hast zu arbeiten?
Nein. Ich hab immer das Gefühl gehabt, ja, also es muss schon etwas Gravierendes vorfallen, dass man in U-Haft genommen wird. Und jetzt sehe ich Fälle, wo ich finde, so, hey, nein, schon, es geht so schnell, kann so etwas passieren. Und was mich auch erstaunt hat, ist, wie schnell Hausdurchsuchungen erfolgen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man das so
grosszügig
bewilligt. Ja, ja. Das hat mich schon
ein bisschen... Ja, so wie die persönliche Freiheit und Privatsphäre. Weißt du, auch mit der Durchsuchung von der Natel, wo man ja dann wirklich das ganze Leben sieht, das ist so wie,
genau,
jede Hemmschwelle gefallen, weil einfach die Sicherheit und das Primat, die Strafverfolgung geht über alles. Und das Pendel wird sicher wieder mal zurückschlagen. Aber momentan, mhm, ist es wirklich so, was möglich ist, wird gemacht. Und,
mhm,
es ist egal, wie viele Kollateralschäden man verursacht, wichtig ist, dass am Schluss das ermitteln
können. Mhm.
Oder siehst du das anders?
Ich sehe zum Teil auch die Schwierigkeiten von der Staatsanwaltschaft, oder, bei diesen Ermittlungen. Es ist nicht nur so, dass sie das Gefühl haben, sie machen nichts oder so. Ich glaube, für die kommen auch schnell an ihre Grenzen, oder?
Aber eigentlich müssen wir doch denken, du hast heute mit dem Natel, hat ja jeder seinen eigenen Überwachungsapparat in der Hose. Eigentlich müssen wir doch sagen, im Zeitpunkt, heute ist ja viel einfacher, jemanden zu überführen, als noch zu der Zeit, wo wir bei der Staatsanwaltschaft geschafft haben.
Mhm.
Weil wir die technischen, hat niemand das Natel in der Hose gehabt. Und eigentlich müssen wir doch sagen, heute sollte es weniger Haft geben, weil man einfach viel bessere Beweismittel hat, die eh gesichert sind. Das Isolieren, wie gar nicht mehr nötig ist, weil man ja ganz viele objektive Beweismittel hat.
Ja, es kommt halt auch immer darauf an, welche Gründe vorgebracht werden, dass jemand halt noch in U-Haft bleibt, oder? Oft ist ja nicht nur das die Handy-Auswertung, sondern halt auch, dass man wegen der Kollusionsgefahr...
Nein, die Handy-Auswertung ist ja nie. Aber ich sage gerade zum Beispiel, dass man ein Handy hat, tangiert doch auch Kollusionsgefahr.
Wie meinst du jetzt das?
Weil du über das Handy so viele Infos über die Person hast, ist doch auch die Kollusionsgefahr nicht mehr so hoch zu hängen.
Ja, das mag sein. Das haben wir jetzt nicht so überlegt, oder? Weil, ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt auch noch nicht so, weil ich es noch nicht so direkt gehabt habe, was genau immer in diesen Handys ausgewertet wird. Ich habe jetzt noch keinen Fall gehabt, wo das ein Thema war bei mir. Darum kann ich jetzt da eigentlich noch nicht so meine Meinung dazu äußern. Mhm.
Also schlussendlich steht ja im Hintergrund, man will die Waren ermitteln. Und sagen wir, einer hat irgendwo eine Hanfplantage. Und er hat ja das Handy einmal im Sack. Also siehst doch du auf seinem Bewegungsraster, allenfalls, relativ schnell, wenn du das auswertest, siehst, ist er da gewesen, ist er nicht da gewesen, etc. Mhm. Dann musst du ja nicht den Vermieter schützen, dass dann der Beschuldigte allenfalls Kontakt mit ihm aufnimmt und sagt, sag dann, ich sei nicht da gewesen. Mhm. Also weißt du, so meine ich, dass ja das Handy Infos gibt, wo ja dann bei der Kollusionsgefahr gewisse Sachen ja dann schon wieder weggehen. Mhm. Weil du einfach objektive Beweismittel hast, die dann zeigen, dass kann er noch viel probieren. Mhm. Er bringt wegen dem irgendwie die Beweise nicht weg.
Ja, und je nachdem ist es ja auch genau gerade auch anders. Eben kann es auch entlastend sein. Also ich hatte jetzt gerade jemanden, der gesagt hat, er sei nicht an diesem Ort sein und er sei froh, wenn man das Handy jetzt auswerten würde, der das auch wollen hat. Sprich, wenn man sieht, dass er zu dem Zeitpunkt nicht da war, dann ist es natürlich gut für ihn. Mhm.
Aber wir haben doch auch den Fall gehabt, da haben wir Siegelung verlangt. Und nur schon der Umstand, dass man Siegelung verlangt hat, hat ja bei der Polizei im Rapport zu so viel Aufregung geführt und die Empfehlung an den Staatsanwalt, man soll unbedingt entsiegeln, weil der hätte ja etwas zu verbergen, darum hat er ja Siegelung verlangt. Ja. Und in einem früheren Verfahren hat er eben auf Siegelung verzichtet. Das zeige ich doch erst recht. Ja. Aber der Polizist hat nicht verstanden. Das ist eine Einschätzung, oder? Im letzten Verfahren ist klar gewesen, die Auswertung von dem Nattel wird sowieso stattgeben. Also ja. Hat man mal einfach auf Siegelung verzichtet, damit es vorwärts geht. Und jetzt bin ich ganz klar der Meinung, das Delikt ist zu wenig gravierend und zudem ist es zugestanden. Also braucht es keine Auswertung von dem hochpersönlichen Gerät. Mhm. Aber eben, das, so weit hat zumindest der Polizist hat das jetzt immer wieder das Schlimmste vermutet. Mhm. Wie gehst du denn mit dem Polizistengeist um?
Bis jetzt bin ich eigentlich eher positiv überrascht, dass eigentlich sehr freundliche Umgangsformen kamen.
Nein, freundlich ist schon. Aber weißt du, so, es ist ja nicht so, wir machen jetzt mal Strafuntersuchung und wägen ab, entlastend, belastend. Sondern das Strafverfahren ist immer auf Belastung ausgerichtet.
Ja.
Und von sich aus würden sie ja, glaube ich, wenig den entlastenden Umständen nachgehen. Und es wird ja immer das Schlimmste vermutet, das ja. Böseste unterstellt.
Ja, aber ich glaube, der Polizist ist darauf getrimmt, dass er eigentlich in dem Moment, wo er jemanden durchsucht oder mit jemandem befragt, dann will er etwas finden. Also ich habe letztens...
Aber das müsste doch nicht so sein.
Nein, ich habe letztens im Fernsehen gesehen und das habe ich recht krass gefunden. Da ist es darum gegangen, dass ein Auto kontrolliert worden ist auf Drogen und dann haben sie nichts gefunden. Und ich habe dann so für mich gedacht, ja, schön, oder? Der hat jetzt nichts. Und der hat einfach... ganz normaler Bürger, warum man ihn genau kontrolliert hat. Zufallsprinzip. Dann ist er weggefahren und dann sagt der Polizist in die Kamera, ja, wir haben leider nichts gefunden. Und ich habe dann das so absurd gefunden, weil ich habe persönlich gedacht, ja, schön, dass das eben nicht so ist, dass die Person jetzt Drogendealer ist, weil es ist nicht jeder, der kontrolliert wird oder verdächtigt ausgesehen, ist ein Drogendealer, oder?
Ja, und sie verstehen nicht, es ist ja, der Sieger ist ja immer der Rechtsstaat. Mm. Also ein Freispruch, eine Einstellung. Es geht ja nicht um eine Verurteilung um jeden Preis gegen die Fakten.
Ja.
Und dann könnte man eben durchaus auch anders an die Sache angehen.
Ja, sicher. Ich glaube, Polizisten...
Wir gehen ja viel ergebnisoffener ran als Off-Polizei.
Ja, aber ich glaube... Also ich sehe es vor allem bei der Staatsanwaltschaft, dass die müssten ja eigentlich... Die haben ja die Verfahrensleitung. Und die delegieren auch viele Sachen an die Polizei. Und dass halt auch die Staatsanwaltschaft müsste da mehr schauen, dass man die entlastenden Umstände denen angeht. Weil der Polizist kriegt irgendeinen simplen Auftrag, wo er wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Infos die einmal überhaupt haben, oder? Und die versuchen dann genau das rauszuholen. Aber eben, wie du sagst, wir sind ergebnisorientierter, weil wir tun mal auch eine Einschätzung machen. Ja, offener meine ich.
Oder die Polizei tut ja meistens unterschwellig so zu verstehen, geben, du, wir wissen dann viel mehr, als du meinst.
Was ich auch schon gedacht habe, ist die Art der Fragen, wie sie stellen. Sie stellen die Fragen zum Teil so, stellen, als ob schon quasi alles klar ist. Ja, wo ich schon überlegt habe, soll ich jetzt etwas sagen? Oder, wobei das ist jetzt ganz am Anfang gewesen, wo ich doch überrascht bin, dass es keine offenen Fragen sind, sondern wie... Sie sind ja dort gewesen und was haben sie denn dort gegessen? Aber es ist nicht einmal erwiesen, dass jemand dort war. Also die Frage tut dann schon quasi ja, und wenn dann der Mandant eine Antwort gibt, ja, auf was bezieht sich jetzt das? Dass er, was er gegessen hat an dem Abend oder dass er dort war? Also man muss extrem aufpassen, auch was protokolliert wird. Also ich tue das ganz genau mitschreiben und auch nachher kontrollieren, ist es so aufgenommen worden, weil ich merke bei Einvernahmen, wo ich nicht dabei war und dann aus den Akten lese, dass ich zum Teil verwirrt bin ab den Antworten. Und wahrscheinlich, wenn man dabei war, weiß man dann schon, wie das gemeint ist. Aber als neutrale Person, die jetzt an Akten hergeht, bin ich dann, muss ich es mehrmals lesen, um zu wissen, hat er das jetzt wirklich so gemeint? Oder passt jetzt die Antwort? Also, ich finde, das Protokollieren ist auch sehr wichtig.
Ja, das, vor allem die Technik vom 19. Jahrhundert ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Alles Nonverbale geht verloren.
Das ist ja.
Die Aussagen werden verknappt. Es hängt mehr von der Schreibkompetenz vom Polizisten ab, als von den Aussagen von der beschuldigten Personen. Dann die dauernden Unterbrechungen, dass der Polizist in seinem Adlersystem reintippen kann. Also das ist so störend und tut jeden Gesprächsfluss verhindern. Also ich auch als Strafverfolgungsbehörde, ich würde doch wollen, der kleines Kreuzverhör nehmen, tag, Fragen stellen und mich dann nicht mehr mitkommen und schauen, wie gut der Typ auseinandersetzen. Und heute gibt es ja Software, die das alles wird automatisch mitschreiben.
Das wäre ich. Aha, dass gerade mitgeschrieben wird, ja.
Oder man zeichnet es auf und tippt es im Nachhinein, wie das ja heute bei der Gerichtsebene schon Praxis ist. Also es ist völlig nicht verständlich, dass man da sich von der Strafverfolgungsbehördenseite mit Händen und Füßen wehrt. Aber es ist alles Neue, ist immer Abwehr. Außer das ist eine technische Errungenschaft, die man noch besser kann ermitteln und überwachen kann. Und ich verstehe das nicht. Weil es würde Geld sparen, Zeit sparen, wäre umweltfreundlicher etc.
Ja.
Gut, ja. Aber ja, nein, spannend, da dein erster Eindruck. Ich sehe, du bist Feuer und Flamme.
Ja.
Ich schlage vor, wir dann noch in einem zweiten Teil uns über Arbeitsorganisation unterhalten.
Okay.
Gut, vielen Dank.